Ruhrbarone, der Podcast. Mit Bartoschek und Weiermann.
So, wir laufen, ich mache die Anmoderation. Herzlich willkommen, liebe Ruhrbarone-Hörer, mit einer Premiere. Nicht nur, dass wir diesmal wieder per Skype mit jemandem podcasten, sondern der Weiermann und ich, wir sitzen nebeneinander.
Das ist jetzt keine Premiere, aber wir haben jemanden dabei, nämlich den Kollegen Daniel Feilenstein. Ich rufe Berlin.
Guten Abend aus Berlin.
Hallo. Ja, wir haben ja jetzt vor, immer ein wenig öfter und mit wechselnder Konstellation zum Podcast. Und deswegen bist du heute auch dabei und es bot sich beim Thema auch an. Ja, vielleicht mögt ihr mal darstellen, worüber wir heute miteinander sprechen werden.
Willst du anfangen, Feilenstein?
Ja, wenn du mich so fragst.
Ja.
Thema heute Abend ist ein Phänomen, das ich für meinen Teil Netzantifaschismus nenne. Es ist sowas wie Netzfeminismus, nämlich das gratis Vorgehen, besser gesagt das gratis mutige Vorgehen, gegen vermeintliche oder tatsächliche böse Rechte in sozialen Netzwerken und im Internet im Allgemeinen. Und zum anderen ist auch Thema der Backslash dagegen, durch die zu Recht oder zu Unrecht.
Faschismus.
Ja, genau. Die Netzfa gegen die Netzantifa.
Aber wenn die Netzantifa und der Netzfeminismus beide Kacke sind und die Sache als solche nicht verkehrt, was machen wir dann aus dem Netzfaschismus? Da trifft es ja nicht zu. Da sind wir uns ja alle einig, dass Netzfaschismus und Faschismus generell Kacke sind.
Echt? Sind wir uns da einig?
Selbstverständlich.
Ich denke auch.
Ich als jemand, der auch seine Vergangenheit in der Antifa unter dem Gürtel hat, bin ein großer Anhänger eines auch mal handgreiflich werdenden Antifaschismus. Nur
ja, das ist auf Twitter schwierig, ne?
Exakt, deswegen lasse ich das mit Twitter und Antifaschismus meistens sein, es sei denn, ich beleidige en passant irgendwelche Typen, die zwar ein großes Herz für Deutschland haben, aber der deutschen Sprache mit jeder Äußerung in die Zähne treten.
Aber das ist ja wiederum beim Netzfaschismus Standard. Der Anteil der deutsch schreiben könnenden Netzfaschisten liegt im geringen einstelligen Bereich, würde ich meinen. Und damit meine ich keine Prozentzahlen, sondern absolute Menge. Also wer von denen kann denn vernünftig schreiben? Hier dieser Österreicher, wie heißt der denn? Von Identität.
Selma.
Der kann schreiben. Dann, wenn sie nicht gerade irgendwie verwirrt in der Birne ist, Beatrix von Storch. Und da hört es auch schon fast wieder auf Twitter.
Der Ziegenhirte aus Schnellroda.
Der twittert nicht.
Es geht jetzt hier erstmal nur um den Sprachgebrauch, ob der technisch richtig ist, ob das Ganze dann am Ende auch noch ästhetisch ist, ist nochmal eine ganz andere Frage.
Aber wir hatten ja einen konkreten Aufhänger für den heutigen Abend und das ist der Kollege Gensing gewesen. Der Kollege Gensing, für die, die ihn nicht kennen, arbeitet, ich weiß gar nicht, bei wem er angestellt ist.
Für die Tagesschau und macht für die Tagesschau einen Faktenfinder.
Ist aber den auch angestellt oder ist es irgendwie eine Produktionsfirma?
Ja, meine Güte, irgendwie.
Aber irgendwie jetzt, sowas, ne?
Sind wir jetzt
auf jeden Fall zahlen wir dafür.
So.
Ob wir wollen oder nicht.
Richtig. Also nicht richtig, dass es so ist, aber es ist richtig, so wie du beschreibst, dass es ist. So. Und der Kollege Gensing hört wohl eine Band, die da heißt Feine Sahne Fischfilets. Richtig?
Filet.
Ich höre diese Band nicht. Ich habe gelernt.
Ich höre diese Band auch nicht. Daniel,
du hörst die, glaube ich, ne?
Sicher nicht.
Ich kenne die wirklich nicht. Irgendwer von uns hört die doch. Stefan?
Ja, Stefan, der hört doch immer so Extremismus-Zeug.
Ich kenne diese Band nicht. Ich habe nur gelernt, dass die dem linken Spektrum zuzuordnen.
Ja, das ist halt eine Zeckenband, ne?
So wie, gib mir mal einen Vergleich, ZSK, Slime.
So wie ZSK, ein bisschen moderner.
Machen die so Elektrozeug?
Nein, aber ZSK hat ja jetzt seine Hochzeiten auch schon länger hinter sich.
Du hast deine Hochjahre hinter sich. Okay, und das darf Patrick nicht hören? Heißt du auch Patrick oder Patrick?
Patrick.
Pette darf das nicht hören, wie seine imaginären Twitter-Freunde sagen, weil er dann den Faktenfinder nicht machen darf. Und das fand ich doof.
Ich fand das auch ziemlich doof.
Ich glaube, das Ganze hing sich ja daran auf, dass er die mal für den NDR, wenn nicht sogar für die Tagesschau, porträtiert hat.
Nein.
Echt? Nein. Das nicht? Nee.
Aber selbst wenn.
Ich verwechsle da was. Der hat mal Antilopengang ins Tagesschau-Studio gestellt.
Bei denen ich im letzten Jahr auf dem Konzert war.
Kannst du noch Gerichtsgutachten durchführen?
Viele Anwälte behaupten nein, aber die Richter sagen ja.
Gut, aber die Sache war, weil Patrick Gensing feine Sahne Fischfilet gut findet, sagen jetzt Netzfaschisten und Netz-Semifaschisten und Netz-Protofaschisten, dass er unmöglich in einer Position sein könne, Fakten zu bewerten und der Allgemeinheit zu erklären, was Faktum sei und was nicht.
Genau, und da sagst du, das ist der Backlash auf all das Andersherumseinende. Also nach dem Motto, gehen wir mal von mir aus, ich höre ja Antilopengang einerseits, aber Silvester höre ich tatsächlich traditionell die Onkels. Und wenn man das dann...
What? Ich muss gehen.
Genau, und dann würden ja Leute vor natürlich sagen, ja, hier der Bartoschek, der hört Onkels, der kann nichts zu Extremismus machen, zum Beispiel.
Das ist im Grunde die Logik.
Genau.
Ich meine, mir könnte man in meiner Musikbibliothek dann sicher auch den Ernst Busch vorwerfen.
Oh.
Ja. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Was hört ihr denn für Leute? Wer ist Ernst Busch?
Ernst Busch ist ein guter Genosse. Stabiler Mann.
Ja, mir könnte man dann ja Earth Crisis vorwerfen.
Ja, da bin ich jetzt überfragt.
Das ist so die Hardlife-Fraktion gewesen, die sich sehr auch gegen Homosexualität stark gemacht hat in den späten 90ern.
Ach, du bist Pole, das ist kulturell bedingt.
Ist das jetzt schon, das ist glaube ich dieser völkische...
Ich dachte, das wäre bei Polen genetisch bedingt.
Ah, ja, du kanntest auch Sarrazin, ne?
Ja, das soll mir mal vorgehalten worden sein von schlecht informierten Zeitgenossen.
Also, wir sind ja alle hier der Meinung, dass dieser Vorwurf, also so verstehe ich, dass wir alle finden, dass dieser Vorwurf gegen Patrick unstatthaft ist.
Natürlich, ist vollkommen Banane. Ob er jetzt in der Lage ist, im Namen der Tagesschau Fakten zu bewerten, dafür ist es völlig irrelevant, ob er jetzt diese Band hört oder nicht. Wenn man bewerten will, ob ein Journalist ein guter Faktenchecker ist, da muss man sich halt angucken, die Fakten, die er checkt. Das habe ich jetzt im Vorhinein nicht getan, deswegen enthalte ich mich da auch peinlich einer Bewertung.
Also ich muss sagen, die Sachen, die ich im Fakten... Hast du es Faktenfinder oder Faktenfinder?
Finder. Es ist die deutsche Tagesschau.
Was ich im Faktenfinder bisher gefunden habe, da war jetzt nie was bei, wo ich mir dachte, was ist das denn für ein Scheiß? Allerdings weiß ich auch nicht, ob im Geiste der traditionell guten Israel-Berichterstattung des Öffentlich-Rechtlichen vielleicht auch ein entsprechend starkes Stück des Faktenfinders existiert. Für all diejenigen, die das jetzt nicht verstanden haben, das ist Ironie. Das weiß ich schlicht nicht. Aber zumindest ist mir Patrick, also er gerade auch als Person, mit dem, was er hat ja viel zu dem NSU gemacht, ne, meine ich, nie negativ aufgefallen, journalistisch. Persönlich kenne ich den nicht. Ich glaube, ich habe einmal mit ihm telefoniert.
Das ist ein stabiler Kollege irgendwie. Ich finde halt
Ja, push.
irgendwie, ich finde halt die ganze Geschichte mit Faktenfindern, Faktencheckern, boah, was auch immer es da alles noch gibt, das ist halt eher das Problem, ne? Irgendwie Leute, die keine Fakten hören wollen, werden sich auch keinem Tagesschau-Faktenfinder unterordnen oder Plassbergs Faktencheck.
Das habe ich ja schon vor Jahren gesagt, als es so mit Verschwörungstheorien losging, habe ich gesagt, es macht keinen Sinn, auf Fakten zu setzen, weil du mit Fakten die Leute nicht mehr erreichst. Das will das Öffentlich-Rechtliche nicht hören. Und ich denke mir, ja gut, dann
Das ist
machen
ja
sie
nicht
halt
nur
ihr
das
Format.
Öffentlich-Rechtliche, ne?
Ja, oder auch die anderen machen dieselben Sachen nach. Aber ganz ehrlich, wenn ich überlege, wie viele Formate es im Fernsehen gibt, die nicht sinnvoll sind, kann ich mit dem Format leben? Wobei natürlich der Bürger Fallenstein hier recht hat, dass dafür auch meine Zwangsabgaben draufgehen. Das mag ich natürlich nicht.
Ja, dann Zwangsabgaben gehen halt auch für die nordische Skikombination drauf
Die gucke ich
und
öfter als ein Faktenfinder. Tatsächlich.
Curling.
Curling habe ich schon lange nicht mehr geguckt, aber. Ja, also ich muss auch Curling nicht aus Zwangsabgaben, sind ja keine Steuern, aus Zwangsabgaben finanzieren. Muss ich nicht, brauche ich nicht. Aber meinetwegen, also ich bin aber auch nicht so hart wie du, glaube ich, Daniel, der ja einen Ausstieg aus dem Öffentlich-Rechtlichen fordert, ne?
Jein, also ich bin der festen Ansicht, dass dass wir das so machen könnten, dass der liebe, gütige und stets fehlerfreie Pater Staat einmal einen Fonds einrichtet, über dessen Mittelvergabe er im Anschluss nicht weiter entscheidet und dann die bisher öffentlich-rechtlichen Sender um Sport und Unterhaltung reduziert, werden dann daraus finanziert, machen dann meinetwegen ihren tollen Bildungsauftrag, der die Leute, die ihn bräuchten, nicht erreicht.
Ja, weil sie haben ja auch einen Unterhaltungsauftrag. Also, ne, es ist ja schon so, dass der
Da, ich
Öffentlich.
bin, ja, aber ich bin
Lass doch
dafür,
den
den.
Kameraden Fallenstein aussprechen.
Jedenfalls bin ich sehr schwer dafür, diesen Unterhaltungsauftrag restlos zu streichen, denn denn den Unterhaltungsauftrag erfüllt, ohne ihn vom Grundgesetz bekommen zu haben, Netflix schon mal um Welten besser.
Ja, wobei ich will jetzt hier nicht im Öffentlichen, so weit wird es nicht kommen, dass ich hier dem Öffentlich-Rechtlichen das Wort rede, aber ich sehe tatsächlich die Zielgruppe 60 plus, die hat nun mal und die wird auch nicht kurzfristig Zugang zu all diesen anderen Streaming-Plattformen kriegen.
Ja, aber die haben schon Zugang zu RTL, ProSieben, Sat.1
Ja,
und
das
ich sage dir, der Tatort würde bei einem dieser Sender sofort eine neue Heimat finden. Und die Musikantenscheune und Rote
Stein.
Rosen und Sturm der Liebe, die würden das alle auch. Da bin ich guten Mutes, dass diese Perlen der Hochkultur, die wir bisher genauso wie den Faktenfinder oder die Tagesschau finanzieren, dass die eine neue Heimat finden.
Ja, ich werde auch nicht für den Öffentlich-Rechtlichen hier reden. Ich merke, dass mir dieses Thema relativ egal ist. Also so strukturell und so finde ich das nicht gut mit der Zwangsabgabe. Aber es ist jetzt kein Thema, für das du mich Samstag zu einer Demo kriegen würdest morgens.
Ich finde so ein bisschen, ich meine, du hast recht, ne? Die erfolgreichen Formate von den Öffentlich-Rechtlichen würden garantiert woanders auch ein Zuhause finden. Und ob man tatsächlich Milliarden für Fußball ausgeben muss, ja, da irgendwie bin ich auch irgendwie kein Fan von. Auf der anderen Seite ist es halt irgendwie. Also so eine Fußball-WM, ne, das ist halt einfach Menschenrecht in Deutschland.
Das ist ja auch richtig, aber auch die würde sich ja irgendwo versendet finden.
Ja, bei Sky.
Ich meine, der Super Bowl läuft ja auch.
Bei ProSieben.
Nein, ich meine, in den Staaten läuft der Super Bowl ja auch ohne Öffentlich-Rechtliches. Das meine ich.
Absolut.
Aber ich glaube, wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Was mich an dieser Gensing-Sache nochmal 3 Schritte zurück so fasziniert, ist zum einen, wie schamlos eben von rechts die Argumentationsmuster von links kopiert werden. Und das finde ich faszinierend, dass augenscheinlich keine der beiden Seiten merkt, dass sie genau das tut. Oder glaubt ihr, die Rechten machen das ganz bewusst, dieses Kopieren von Identitätsbla-Argumentationsstrukturen?
Das glaube ich schon.
Also es ist meiner Meinung nach ein zweigleisiges Ding. Es gibt natürlich diejenigen, die die berühmte einstellige Anzahl an Rechten, die Deutsch kann, die tatsächlich so weit reflexionsfähig sind, dass sie Argumentationsmuster erstens erkennen, zweitens adaptieren und drittens dann auch andersrum anwenden. Aber die meisten davon, die rennen einfach hinterher. Also, das ist dann ziemlich schockfaszinierend mit anzusehen, wenn man sich diese Tweetstorms da durchliest, wo die Leute schreiben, da fragt man sich wirklich, ob man gut damit leben kann, dass diese Leute geschlechtsreif, geschäftsfähig und wahlberechtigt sind.
Aber das Spannende ist ja, dass das Medium Twitter aus meiner Wahrnehmung sowas letztlich derzeit hauptsächlich produziert.
Ja,
Twitter
Twitter
ist kein
ist.
Ort für Debatten mehr.
Ne,
Ja,
Twitter
eben.
ist völlig kaputt, würde ich sagen. Also.
Jain, wo siehst du denn, siehst du, oder anders, siehst du denn noch gute Debatten auf Twitter?
Ja, schon, aber halt nicht im deutschsprachigen Raum. Also.
Nee.
Ja, nein, also es gibt auch im deutschsprachigen Raum gute Debatten mit Leuten, die man vor 2 Jahren auf Twitter kennengelernt hat und mit denen das immer noch das
Okay, ja.
Hauptkommunikationsinstrument ist, mit denen man aber auch irgendwie aufs Telefon überwechseln könnte oder
Richtig. Oder auf
sonst
Skype
was.
oder whatever.
Ja.
Genau, ja. Okay, da bin ich klar, da bin ich bei dir. Aber ich meine, dieser Dialog in der Breite, der eine Zeit lang, wann war das denn so? Vor 6, 7 Jahren ging das ja auf Twitter. Da konntest du in der Breite diskutieren. Das ist weg, das ist kaputt. Für mich.
Ja klar, ich meine, der Kollege Karim hat ja neulich was ganz Schönes irgendwie über Blocklisten geschrieben. Er hat es, glaube ich, zwar mehr so auf Linke und so Leute bezogen, aber das ist ja auch was Universelles, ne? Und irgendwie, wenn sich Leute über ihre Blocklisten oder das geblockt werden von anderen Menschen definieren, dann ist klar, dass kein irgendwie vernünftiger Diskurs entstehen kann.
Also bevor das jetzt im Nachgang aufkommt, ja, ich habe sehr viele Leute geblockt. Das sind bei mir alles Volltrotteltrolle, die ich geblockt habe, die mir ansonsten jede Kommunikation zerstört haben, auch über Twitter hinweg. Deswegen habe ich die geblockt. Ich bin aber nie damit hausieren gegangen, wen und wie viele ich blocke oder geschweige denn damit, wer mich geblockt hat. Das find ich total. Ich habe einmal mich drüber aufgeregt, nee, zweimal. Einmal hat mich Alan Posner geblockt, das haben wir aber dann ausgeräumt. Und dann hat mich nochmal so ein völlig verballerter Skeptiker geblockt. Das haben wir nicht ausgeräumt. Ich habe aber leider vergessen, wie er heißt. Aber ich halte ihn für einen Ari Decker oder so. Halte ich für einen absoluten Vollhorn. Aber das war's auch schon. Es haben mich bestimmt genug andere geblockt. Aber das
Ich
ist mir
weiß, dass es
egal.
Leute gibt, die folgen dem Bartoschek als Blockkategorie haben.
Ja, das weiß ich. Das habe ich gesehen. Also ich habe es nicht bei mir gesehen, weil das wäre ja paradox. Aber ja, sollen sie ja haben. Aber das.
Also ich habe auch ganz viele Leute
geblockt. Kein Leben?
Ich glaube tatsächlich nicht, Daniel. Ich glaube ganz ernsthaft, ich habe da viel Zeit letztes Jahr mit verbracht. Ich glaube, dass diese Leute glauben, dass Twitter das eigentlich wahre Leben ist und deswegen auch gekränkt sind, wenn jemand ihre Debatten nicht mitführen will. Punschnüffelt an meinem Schritt, Sebastian.
Ja, lass ihn doch.
Das wird der Hörer jetzt hören. Feuer, Feuer. Jetzt bin ich raus. Macht ihr weiter. Da war ich jetzt ganz
aufgeregt. Es ging um Debatten auf Twitter und Leute.
Nein, es gibt Leute, die haben kein anderes Leben als Twitter, das merkt man doch auch. Sondern die gibt es auch auf on both sides.
Ja, und die gibt es auch auf Facebook, wo ich das viel mehr verfolgt habe, diese Leute, wo dann gestandene Intellektuelle in Zeitungen veröffentlichte Mit-50er eine schlanke DIN-A4-Seite zusammenschreiben, warum sie einen anderen gestandenen in Zeitungen veröffentlichenden Mit-50er jetzt als Freund entfernt und blockiert haben und nicht im geringsten auf die Idee kommen, dass das Ganze vielleicht ein bisschen Teenager-mäßig rüberkommen könnte.
Und das, auch
das ist
Schwanz
echt faszinierend. Ne? Ja.
Nee, das Problem ist ja, dass es doch irgendwie alle Schwänze interessiert, weil es halt irgendwie, das ist die Bravo für Erwachsene.
Ja, es ist wie ein Unfall.
Also, hast du gesehen? Der hat den und den geblockt.
Hast du gesehen, was XY geschrieben hat? Stimmt, sowas haben wir, ich erinnere an eine Aktionskonferenz, meine Herren, wo wir das auch gesagt haben. Hast du gesehen, was XY geschrieben hat?
Ja, ja, ja.
Das haben wir ja schon getan. Aber trotzdem glauben wir, dass wir damit besser umgehen können. Das ist der sogenannte Third-Person-Effekt. Man glaubt immer, man kann selber mit den Medien... Warum immer dein Handy ausfallen stand? Man kann selber mit den Medien besser umgehen als alle anderen.
Das ist, ja, glaube ich. Das ist doch diese, das ist doch der Irrglaube, den wir alle haben.
Ja, aber ich kann es ja wirklich.
Ja.
Aber was lernen wir denn aus der Gänse?
Der Dunning-Krüger-Effekt gilt nicht für mich.
Genau. Ich weiß wirklich mehr. Ich bin die Abweichung von der. Mach mal dein Handy da aus. Das nervt.
Ich bin schon dabei. Ihr hört das Ding?
Ja, wir hören das. Der Hörer wird das auch hören. Und das sind so typische Sachen, die Hörer, Audiofaschisten, dann direkt bemängeln. Ja, Rauschen toll. Da wurde am Mikrofon gespielt. Warum war das Handy nicht im Flugmodus? Wir zahlen nichts für diesen Podcast. Wir wollen vernünftige Qualität.
Können sich mal bei der ARD melden.
Genau. Die können ja, sich stimmt. Ja bei der... Oder beim Presserat über uns beschweren.
Wir beim Presserat über uns beschweren ist immer eine gute Idee.
Der Stefan bezahlt ja schon
mal. Ich unterstütze das vollumfänglich. Ja. Das ist aber wollen wir nochmal zurück zum Gegenstand. Also zumindest zum... Ja. Dem, der das Stein ins Rollen brachte. Dieses Spannungsverhältnis zwischen, nennen wir die Dinge jetzt mal ganz stumpf, Netzfaschismus und Netzantifaschismus, wobei der Netzfaschismus kein Faschismus ist und der Netzantifaschismus auch kein Antifaschismus ist. Meiner bescheidenen Meinung nach.
Ja, das macht es zwar jetzt schon kompliziert, ne?
Ich finde das eigentlich ganz einfach. Das sind jeweils beides Ersatzhandlungen für Engagement draußen in der Welt, die aus Molekülen besteht und nicht nur aus Bits und Bytes.
Aber wenn das stimmen würde, das habe ich ja schon mal mit jemandem diskutiert, wenn das stimmen würde, dann macht es ja total Sinn, die Netzfaschisten in Dauerschleifen und Diskussionen im Netz zu halten. Wer auf Twitter beleidigt, zündet keine Asylbewerberheime an, wäre dann die These. Ich halte das aber für zu kurz gegriffen.
Ja, ein bisschen das kurz gegriffen ist das. Aber trotzdem, trotzdem würde ich Daniel so weit recht geben, dass es halt Ersatzhandlungen sind, ne? Und wenn du halt im Büro sitzt oder irgendwie deine Kumpels irgendwie arbeiten gehen und du irgendwie mit dem Paderborner irgendwie vorm Rechner sitzt und keine Häuser anzünden kannst oder keine Autos anzünden kannst, dann wir müssen ja hier ganz ausgeglichen bleiben. Dann ist es natürlich eine schöne Ersatzhandlung, irgendwie auf Twitter zu schreiben: Zündet doch bitte das Haus von Patrick Gensing oder Julian Reichelt an.
Dem müsste es, so wird ja nicht formuliert, zündete an, sondern dem müsste mal jemand oder warte nur, bald brennt auch dein. Und dann kommt das Objekt. Es wird ja schon versucht, so eine Stimmung. Ich glaube, und das ist das Fiese ist, dass du ja als Angesprochener, oder anders, dass die Person, die das losschickt, das mitunter gar nicht so hart und böse meint, wie die Person, die am anderen Ende da sitzt und sich denkt, meint er das jetzt ernst? Ich kenne jetzt weder Julian Reichelt noch Patrick Gensing persönlich, aber ich vermute, dass einige der Sachen, die den Kollegen da geschrieben werden, schon dazu führen, dass die sich denken, boah, das ist aber schon hart. Das würden die beide wahrscheinlich nie zugeben, ist ja auch richtig. Also würde man diesen Leuten wiederum die Bestätigung ja geben, dass sie damit was erreichen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das trifft.
Bisschen, ja, klar.
Ja.
Aber was ich richtig nervig finde, was ich finde, was halt so eine nervige Konsequenz aus dieser Gensing-Reichelt-Debatte ist, wie der Kollege hat halt geschrieben: Ja, ich mag feine Sahne Fischfilet. Auf seinem Twitter-Account. Und er ist halt irgendwie im weitesten Sinne eine Person des öffentlichen Lebens, und das sind wir alle in irgendeinem weitesten Sinne. Und ich fand es eigentlich ganz schön, dass man auf Twitter auch mal, und ich finde es auch nett, irgendwie über Kollegen zu wissen oder über Wissenschaftler oder sonst was, dass sie irgendwie, was weiß ich, Musik machen, in ihrer Freizeit brauen, in ihrer Freizeit Tomaten anbauen oder sonst was. Und sowas werden Leute halt, das ist halt so eine Konsequenz daraus, sowas werden Leute irgendwann nicht mehr schreiben.
Oder die Gesellschaft lernt anders damit umzugehen.
Ja, die Gesellschaft gelernt.
Ja, die Gesellschaft lernt einen Scheißtrick, du weißt, was ich meine. Oder die allgemeine Haltung ausgehend vom Einzelnen ändert sich diesbezüglich. Weil es sich irgendwann zum Beispiel abnutzt. Das zum Beispiel, ne, dieser Alarmismus, ich denke mir, das ist immer so psychologisch, das kann ja nicht auf Dauer so bleiben. Also rein, du kannst zum Beispiel Angst verlernen, ne? Kennt vielleicht jeder diese Angstkonfrontationstherapie? Setzt genau darauf, wenn du dem angstmachenden Reiz ausgesetzt wirst, kannst du ja nicht auf Dauer diesen Alarmzustand des Körpers aufrechterhalten. Und ich frage mich tatsächlich, ob das nicht irgendwann auch bei Twitter schlicht sich abnutzen wird. Und die Leute dann sagen, und ich habe das Gefühl, das passiert langsam, dass die Leute dann langsam sagen, kein Bock mehr auf diese Empörungsschickeria-Scheiße.
Echt? Ich habe das Gefühl, die Leute werden hier, die Dora. Grüße Dora. Die
Dora.
Person, die Reichelt retweetet hat.
Ah, Ach ja, das Ding.
Ja.
Also ich meine, Entschuldigung, vor einem Jahr
Wir
hat sie
haben
sich.
diesen Teil der Geschichte gar nicht erklärt.
Ja,
Richtig.
aber vor
Wollen wir
einem
es nachholen?
Jahr.
Also könnte ganz verkürzt, der Julian Reichelt hat einen Tweet weitergeleitet, der sich bezog auf etwas
Patrick
Abschätziges
Gensing?
Patrick Gensing gegenüber und dieser der Account selbst, den er da retweetet hat, war jemand aus dem rechten Spektrum. Und wenn ich rechts
Ja,
sage, meine ich
völlig
rechtsradikal.
durchgescheppert.
Ne?
Ja. So.
Also nicht Jens Spahn rechts, sondern so Pockenburg rechts.
Ja.
So.
So. Entschuldigung, ne? Irgendwie, die hat sich vor einem Jahr noch irgendwie an Trotteln wie mir abgearbeitet. Und sie merkt, dass es irgendwie erfolgreich ist. Gut, war es jetzt. Also, ne?
Bei wem? Bei dir oder bei
Bei
Dritten?
mir nicht, aber bei Dritten, und dass darauf
Okay.
irgendwie angesprungen wird. Und traut sich jetzt halt auch an irgendwelche Tagesschau-Leute ran, ne? Und irgendwie ist halt ziemlich egal, was der Gensing da macht, ne? Aber ne, irgendwie sie traut sich an so Leute ran, das wird in einer gewissen Weise aufgenommen, und jetzt zurück zu irgendwie privaten Details auf Twitter oder auf Facebook wiedergeben. Ja, dann irgendwie. Ich glaube, der Fallenstein reißt sein Haus ab.
Nee, ich hab nur eine neue Flasche geholt.
Sehr gut. Und ich meine, das mit dem Affenlutzen ist halt schwierig, ne? Weil irgendwie, ja, willst du der 20., also irgendwie weißt du, ob der 20. der böse Onkel hört, noch irgendwie dafür aufs Maul bekommt oder der 20. der Egotronik hört? Oh, die Genossen werden jetzt auch böse sein, dass ich es in einem Satz gesagt habe.
Ach, ich bin dir dafür dankbar. Ich finde nämlich beides gleich gut.
Okay, was ist die, so, wir wollten ja eine halbe Stunde machen. Was ist die Lösung?
Ja, man muss nicht immer lösungsorientiert sein.
Man muss nicht immer lösungsorientiert sein. Man muss nicht immer lösungsorientiert
sein. Da bin ich sofort mit dabei. Also,
habt ihr Geisteswissenschaften studiert oder was?
Ja, ja.
Nein.
Ja. So. Na also, das, irgendwie muss ich das ja mal. Ich glaube, wenn es sich nicht abnutzt, dann werden die Leute. Dann wird Twitter irgendwann ein Medium werden, nur noch für die Hassenden.
Für Hassende und Bubbles.
Und Bubbles, genau.
Weil irgendwann hast du halt auch alle durchblockiert und irgendwann wird es den Leuten auch langweilig, neue Fake-Accounts irgendwie einzurichten, um jemandem zu schreiben, du bist schlimmer als Stalin.
Deine These, Daniel?
Ja, Kamerad Fallenstein und Genosse Weiermann sind da einigermaßen auf einer Linie.
Ja, da merkt man, liebe Hörer, die Hufeisentheorie scheint zu stimmen. Bürger Bartoszek ist allein auf weiter Front. Nein, ich glaube, wir haben alle nicht die große Lösung. Wir bewundern im Moment das
Internetführerschein ab.
Internet, genau. Und wir machen eine zentrale Behörde. Die könnte man zum Beispiel ansiedeln bei
Zentrales Internetabitur.
Zentrales Internetabitur. Aber Heiko Maas kann das ja jetzt nicht mehr machen.
Vielleicht ja doch, man kann das ja zusammenlegen.
Außenministerium
und Internet. Ja. Ja, wieso denn nicht? Geht auch um
ist ja Welt. Beides irgendwie weltweit.
Neuland.
Ja.
Ja.
Gut.
Fertig? In diesem Sinne, einen schönen Abend nach Berlin.
Einen schönen Abend nach Herne.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Ruhrbarone, der Podcast. Ruhrbarone zum Lesen findet ihr auf ruhrbarone.de.